rbb24.de.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8 Uhr mit Jonas Ziegler. Der Iran und Israel haben sich in der Nacht weiter gegenseitig angegriffen. Im Norden Israels schlugen Raketen ein. Laut Rettungsdiensten wurden mindestens 8 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt. Auch aus Tel Aviv und Jerusalem gibt es Berichte über getroffene Gebäude. Aus der iranischen Hauptstadt Teheran werden erstmals Attacken auf Öl- und Gasanlagen gemeldet. Außerdem soll das Verteidigungsministerium bombardiert worden sein. Die für heute geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA sind abgesagt worden. Das hat der Vermittlerstaat Oman mitgeteilt. In der Hauptstadt Maskat sollte die 6. Verhandlungsrunde stattfinden. Teheran erklärte, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. Zum ersten Mal werden die Veteranen der Bundeswehr heute bei einem nationalen Veteranentag gewürdigt. In Berlin ist die Zentralveranstaltung vor dem Reichstagsgebäude geplant. Es werden auch Gegendemonstranten erwartet. Mario Bartsch, RBB 24.
Wegen der Feierlichkeiten müssen Verkehrsteilnehmer im Regierungsviertel mit Einschränkungen rechnen. Betroffen ist zwischen 11 und 21 Uhr der Bereich rund um den Reichstag sowie das Brandenburger Tor. Angemeldet sind auch mehrere Gegenveranstaltungen. Unter dem Motto Veteranen gegen Krieg ist um 12 Uhr eine Demo in der Scheidemannstraße geplant. Ab 14 Uhr soll ein weiterer Protestzug unter dem Titel Wir feiern eure Kriege nicht vom Bahnhof Friedrichstraße zur Marshallbrücke ziehen.
In Washington hat zum 250. Jahrestag der US-Armee eine große Militärparade stattgefunden. Zeitgleich gingen in zahlreichen Städten der USA zehntausende Menschen gegen die Politik von US-Präsident Trump auf die Straße. Aus Washington Wolfgang Landmesser.
Trump muss gehen, jetzt, stand auf Transparenten einer Demonstration in Washington. Die Proteste richteten sich auch gegen das Vorgehen Trumps in Los Angeles. Die amerikanische Regierung hatte vergangene Woche die Nationalgarde und Soldaten der Elitetruppe Marines in die Stadt geschickt, um Proteste gegen das Vorgehen der Immigrationskontrollbehörde ICE niederzuschlagen. Gegen den Willen der Bürgermeisterin von Los Angeles und des kalifornischen Gouverneurs.
Nach den tödlichen Schüssen im US-Bundesstaat Minnesota läuft die Großfahndung nach dem Täter. In seinem Auto wurde eine Liste mit rund 70 weiteren Politikern und anderen Personen gefunden. Bei dem Angriff waren eine demokratische Politikerin und ihr Ehemann ums Leben gekommen. Eine weitere Abgeordnete und dessen Ehefrau wurden niedergeschossen und verletzt. Soweit die Nachrichten. Das Wetter. Heute nach freundlichem Beginn mehr Wolken, ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen, maximal 27 bis 34 Grad. Zurzeit in Berlin-Marzahn 18 und in Potsdam 17 Grad. Morgen nach letztem Regen bewölkt, aber trocken, 21 bis 24 Grad. Es ist 8.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio ist Matthias Wetzel. Willkommen am Sonntagmorgen. Der Iran und Israel haben sich auch in der vergangenen Nacht wieder gegenseitig mit Raketen beschossen und wenn man dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu glauben will, dann gehen diese Kämpfe wohl auch noch einige Zeit so weiter. Die Zivilbevölkerung leidet in beiden Ländern unter den Folgen. Unsere Nahost-Korrespondentin Isabel Grotowatz mit dem Blick in den Iran.
Ein Schrei, ein blitzschneller Lichtschweif am Nachthimmel. Direkt darauf folgt eine Explosion. Ein Augenzeugenvideo aus der Nacht zeigt den Einschlag einer israelischen Rakete in Karaj, einem Vorort der iranischen Millionenmetropole Teheran. Nur einer von mehreren Angriffen Israels. Nach israelischen Angaben wurde das Verteidigungsministerium in Teheran getroffen. Zudem weitere Ziele, die mit dem Atomwaffenprojekt des iranischen Regimes in Verbindung stünden. Das iranische Ölministerium teilte unterdessen mit, dass bei israelischen Angriffen 2 Öldepots getroffen worden seien. Die Angriffe Israels kamen mit Ansage. Zum Schutz hatte der Iran zuvor seine Flugabwehr in mehreren Städten im Land aktiviert. Mit Beginn der Angriffswelle am Freitag nimmt das israelische Militär immer wieder neue Ziele ins Visier. Gestern zum ersten Mal auch die iranische Energieversorgung. Ein Video im Staatsfernsehen zeigt hochschlagende Flammen im Gasfeld Pass Süd, getroffen von einer israelischen Drohne. Nach Berichten der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim soll es an der Erdgasaufbereitungsanlage eine heftige Explosion und einen Brand gegeben haben. Das Gasfeld zählt zu einem der wichtigsten am Persischen Golf. Schon am späten Abend kündigte der Iran an, in den nächsten Stunden werde er schwere Angriffe auf Israel ausüben. Nur kurze Zeit später machte das Regime in Teheran aus seinen Drohungen ernst. In der Nacht gab ein Sprecher der iranischen Revolutionsgarden im Staatsfernsehen dann bekannt, das iranische Militär habe mit einer neuen Angriffswelle der Operation Wahres Versprechen 3 gegen das zionistische Regime gestartet. Wenn diese feindseligen Handlungen anhalten, werden die nächsten Angriffswellen der islamischen Revolutionsgarden noch umfassender, zerstörerischer und verheerender sein. Sirenengeheul in Tel Aviv. Kurz darauf treten iranische Raketen in den israelischen Luftraum ein. Aus mehreren Städten wie der Hafenmetropole Tel Aviv und Jerusalem gibt es Berichte über getroffene Gebäude, Tote und zahlreiche Verletzte. Dabei gab es ihn noch den kleinen Funken Hoffnung auf die Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA. Sie sollten heute in Omans Hauptstadt Maskat stattfinden, doch dann kam die Absage. Nach den Angriffen Israels seien die Beratungen über ein neues Atomabkommen sinnlos, so das iranische Außenministerium. Stattdessen verlieren sich mit Beginn der Eskalation zwischen Israel und dem Iran die beiden Länder in gegenseitigen Angriffen. Die Hoffnung auf Deeskalation scheint in weite Ferne gerückt. Israel hat angekündigt, seine Angriffe auf Iran fortzuführen. In einer Fernsehansprache warnte Israels Premier Benjamin Netanyahu gestern: Sehr bald werden die israelischen Flugzeuge, unsere Luftwaffe, unsere Piloten am Himmel über Teheran sehen. Wir werden jeden Ort und jedes Ziel des Ayatollah-Regimes angreifen. Diese Worte, sie werden die Menschen im Iran noch weiter in Angst leben lassen.
Isabel Gottowatz war das aus dem ARD-Studio Istanbul. 8:07 Uhr, der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Havelland. Zwischen Falkensee und Dreieck-Havelland ein Fahrzeugteil auf der linken Spur. In den USA gibt es ihn längst und nun von heute an auch in Deutschland. Die Rede ist von einem Veteranentag für Armeeangehörige, Aktive und Ehemalige. In Berlin gibt es dazu ein Bürgerfest rund ums Reichstagsgebäude, in ganz Deutschland über 100 Veranstaltungen. Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallers erklärt, warum.
Wer Soldatin oder Soldat bei der Bundeswehr ist oder war, ist Veteran. In Deutschland etwa 10 Millionen Männer und Frauen und um sie geht es. Der Tag ist dazu da, ihnen zu danken oder, wie es Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, sagt, Anerkennung auszusprechen für diejenigen, die in letzter Konsequenz bereit sind, das Äußerste für andere zu geben, also Leib und Leben für unser Land einzusetzen. Das soll sichtbar werden. Soldatinnen und Soldaten präsenter sein, immer am Veteranentag, der jährlich um den 15. Juni stattfinden wird. Dabei soll es auch um die Themen Verwundung oder psychische Erkrankungen gehen. Insgesamt 130 Veranstaltungen sind geplant. Zum Beispiel vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. Dort soll es laut Bundesregierung ein unbeschwertes Bürgerfest geben. Auch der Verteidigungsminister, der Wehrbeauftragte und die Bundestagspräsidentin sind dabei. In den USA gibt es einen solchen Veteranentag schon seit vielen Jahren. Das soll durchaus Vorbild sein. Allerdings wird der Tag deutlich bescheidener ausfallen. In Deutschland gibt es auch Kritik. Die Linke findet, dass die Aufmerksamkeit auf Angehörige der Bundeswehr verengt, an die Ortskräfte aber kaum gedacht werde.
Heute also erstmals in Deutschland einen Veteranentag. Gabor Hallers war das. Noch ist der Täter nicht gefasst. Es ist aber schon ziemlich klar, dass sein Motiv politisch war. Es geht um den Mord an einer demokratischen Politikerin und ihrem Mann und einem Mordversuch gegen einen weiteren Politiker und seine Frau im US-Bundesstaat Minnesota. USA-Korrespondent Ralf Borch hat über Ablauf und Hintergründe des Verbrechens, soweit sie schon bekannt sind.
Der mutmaßliche Täter war als Polizist verkleidet. Er schoss zunächst auf den demokratischen Senator von Minnesota, John Hoffman, und dessen Ehefrau. Beide wurden lebensgefährlich verletzt. Kurz darauf tötete der Mann in einem anderen Vorort von Minneapolis die demokratische Abgeordnete Melissa Hortman und deren Ehemann. Hortman war bis vor kurzem Vorsitzende des Abgeordnetenhauses von Minnesota. Sie und ihr Mann hinterlassen 2 Kinder. Einsatzbeamte verwickelten den mutmaßlichen Täter in einen Schusswechsel, er konnte aber zu Fuß fliehen. Im Auto des Mannes, das einem Polizeiwagen täuschend ähnlich sah, wurde eine Liste mit Namen von fast 70 weiteren Politikern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gefunden. Während der Großfahndung identifizierte die Polizei den Mann als 57-jährigen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, sprach von einem Akt zielgerichteter politischer Gewalt.
This was an act of targeted political violence.
Walz, der vergangenen Herbst Vizepräsidentschaftskandidat der Demokratin Kamala Harris war, betonte, eine versöhnliche politische Debatte sei das Fundament der Demokratie.
Peaceful discourse is the foundation of our democracy.
Auch US-Präsident Donald Trump verurteilte den Schusswaffenangriff von Minnesota. Solch abscheuliche Gewalt werde in den Vereinigten Staaten nicht toleriert, so Trump. Auf der Liste des Tatverdächtigen stand auch der Name der Demokratin Tina Smith, die den Bundesstaat Minnesota im US-Senat vertritt. Sie war mit der getöteten Melissa Hortman befreundet und hatte noch am Vorabend mit ihr zusammen an einer Veranstaltung teilgenommen. Es ist eine Tragödie für unseren Bundesstaat und es ist ein persönlicher Verlust für mich und für sehr, sehr viele Menschen in Minnesota, sagte Smith dem Radiosender NPR. Auf die politische Spaltung des Landes und auf frühere Gewalttaten angesprochen, wie die Hammerattacke auf den Ehemann der Demokratin Nancy Pelosi oder das Schussattentat auf Donald Trump im Präsidentschaftswahlkampf, sagte Smith. Es fühlt sich für mich an, als wären wir an einem Kipppunkt und müssten gemeinsam entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Finden wir einen Weg, unsere Gegensätzlichkeiten gemeinsam zu regeln? Oder gehen wir weiter den anderen Weg, unsere Gegensätze mit Gewalt auszudrücken? Was natürlich vollkommen inakzeptabel ist.
Der Appell einer demokratischen Politikerin im Beitrag von Ralf Borchardt.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Gestern hat in Frankfurt am Main das türkische Filmfestival begonnen. Zum 25. Jahrestag werden dort in diesem Jahr mehr als 60 Filme gezeigt. ARD-Kulturreporterin Tanja Küchle zu Programm und Bedeutung des Filmfestivals.
Sie dürfen nicht scheitern. Eine Gruppe wagemutiger Musik- und Theatertalente um den Komponisten Ahmet Adnan will die erste türkische Oper inszenieren. Es ist 1923. Kemal Atatürk hat gerade die neue Republik ausgerufen. Davon erzählt der Film Ein Lied der Republik. Es ist der Eröffnungsfilm des türkischen Filmfestivals. Der Festivalleiter und Gründer Hüseyin Sırtkı hat vor 25 Jahren nicht damit gerechnet, dass das türkische Filmfestival Frankfurt einmal so groß und wichtig werden würde.
Wir haben ja mit 8 Filmen angefangen. Ohne Büro, ohne Budget, nur mit Überzeugung. Und mit Handvoll Unterstützern, als ich anfing, da dachte ich mir, ja, das soll eine kulturelle Veranstaltung bleiben, vielleicht einmal oder zweimal, dann nicht mehr.
Heute, 25 Jahre später, ist das türkische Filmfestival eines der größten Filmfestivals in Frankfurt und eines der raren türkischen Filmfestivals in Deutschland. Dabei kommen längst nicht nur türkische Zuschauerinnen und Zuschauer, so Sırtkı, sondern auch viele Deutsche und Menschen aus den verschiedenen Balkanländern. Diese Vielfalt freut Hüseyin Sırtkı besonders.
Ich habe dieses Festival konzipiert, um einen Ort zu schaffen, um Menschen zusammenzubringen.
Das Motto des türkischen Filmfestivals Frankfurt in diesem Jahr: Türkische Stimmen, globale Geschichten. Eine dieser Geschichten erzählt der Film Ellbogen, eine deutsche Produktion der Filmemacherin Asle Özarslan.
Heute noch Stammgäste.
Wir wollten doch feiern. Lass uns einfach woanders hingehen.
Was willst du denn feiern, Gül? Dass wir scheiß Opfer sind?
Die 17-jährige Hazal steckt voller Wut. Im Alltag erlebt sie Diskriminierung und Ausgrenzung. In einer Partynacht geraten sie und ihre Freundinnen in eine folgenschwere Auseinandersetzung. Regisseurin Asle Özarslan ist selbst als Kind von sogenannten Gastarbeitern in Deutschland aufgewachsen, hat dann studiert, auch Film, und in dieser Zeit auch mehrere Jahre das türkische Filmfestival Frankfurt ehrenamtlich unterstützt.
Und das finde ich eine Wahnsinnsleistung von dem Festival und auch von Hüseyin Sırtkı, dass er das macht und das auch für ein Publikum so aufmacht. Das ist ja auch ein Publikumsfestival.
Seit Jahren bringt das türkische Filmfestival seine Filme auch ins Frankfurter Umland und an Orte außerhalb der typischen Kinosäle, in Seniorenheime, Schulen und Justizvollzugsanstalten. Festivalleiter und Gründer Hüseyin Sırtkı.
Alle Menschen sollten Zugang zu Kunst oder Kultur haben.
Und das türkische Filmfestival in Frankfurt am Main läuft noch bis 18. Juni.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Handball. Es ist das erhoffte, große und besondere Finale. In der Champions League gibt es heute im Rahmen des Final Four Turniers in Köln das Endspiel zwischen den Füchsen Berlin und dem SC Magdeburg. Und es stellt sich die Frage, wer ist eigentlich in diesem Match der Favorit? Thorsten vom Wege, unser Handballreporter, mit einer Antwort.
Was wird das heute im europäischen Club Handball? Gilt für den neuen Champions League-Sieger Fuchs, hat den Pokal gestohlen, oder dürfen die Magdeburger Fans wieder rufen, ihr Verein sei der Beste der Welt, was so falsch dann nicht wäre, denn wer den deutschen Meister schlägt und die europäische Champions League gewinnt und sich damit auf dem mit Abstand stärksten Kontinent der Handballwelt durchsetzt, der darf sich auch mal so feiern lassen. In diesem rein deutschen Endspiel einen Favoriten zu benennen, ist schlicht unmöglich. Für Berlin spricht, dass man in dieser Saison dem SCM schon dreimal gegenüberstand, dabei den Supercup gewann und auch in Magdeburg erfolgreich war. In Berlin gab es ein Unentschieden und diese Bundesliga-Partie gehört eben zu den Matches, in denen die Elbestädter ihre ganz große Stärke ausspielen konnten, ihre unglaubliche Mentalität. Beim Aufeinandertreffen in der Hauptstadt hatte das Team von Bennett Wieger zur Pause schier aussichtslos zurückgelegen. Am Ende aber hatten die Berliner Glück, wenigstens noch einen Punkt gerettet zu haben. Diese Stehaufmännchen-Eigenschaft bewies der SCM im abgelaufenen Spiel ja mehrfach. In der Punkterunde der Champions League, im Viertelfinale gegen das Ausnahmeteam aus Westbrem und auch im Halbfinale gegen Barcelona, als man mehrfach mit 4 Toren zurücklag, eine eigene Führung verspielte, wieder einen Rückstand hinterherrennen musste und am Ende die Partie doch noch auf seine Seite zog. Deshalb ist klar, dass Kleinigkeiten das Spiel entscheiden werden. Vielleicht ist es der größere Biss der Magdeburger, die sich für die entgangene Meisterschaft revanchieren wollen. Vielleicht ist es die Lockerheit und das Selbstbewusstsein der Berliner, die den nationalen Titel schon in der Tasche haben und demzufolge ganz entspannt ins Endspiel gehen können. Fakt ist, gewinnen die Füchse, ist die Frage nach der Nummer 1 in Deutschland, Europa und der Handballwelt für diese Saison eindeutig geklärt. Sieg dagegen der SCM können die Elbestädter von sich behaupten, in den letzten 5-6 Jahren tatsächlich die erfolgreichste Mannschaft auf dem Kontinent zu sein. Mit nationalem Pokal und deutscher Meisterschaft, mit Europa League und Champions League Titeln und den Erfolgen bei der Club-WM. Aus dieser Konstellation zieht dieses Endspiel seinen ganz besonderen Reiz.
Thorsten vom Wege mit seiner Vorschau ab 18 Uhr, das Finale heute zwischen den Füchsen und Magdeburg, live und komplett dann auch hier im RBB 24 Inforadio. Der Blick zum Fußball, zweites Gruppenspiel heute Abend für die deutsche U21-Mannschaft. Bei der Europameisterschaft in der Slowakei heißt der Gegner heute Tschechien. Bei einem Sieg wäre die DFB-Auswahl bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Los geht es um 21 Uhr. Auftakt bei der Club-WM für den FC Bayern. Erstes Spiel der Gruppenphase heute Abend in den USA gegen Auckland City aus Neuseeland. Borussia Dortmund mit seinem Auftakt dann am Dienstag gegen Fluminense aus Rio de Janeiro. Zum Tischtennis. Es ist eine einzigartige Karriere und sie geht an diesem Wochenende zu Ende. Die Rede ist natürlich von Timo Boll, der zum letzten Mal aufschlagen wird.
Der beste deutsche Tischtennisspieler aller Zeiten macht Schluss. Timo Boll. Heute ist Boll 44 Jahre. Seine Karriere startete in seiner Heimat im beschaulichen südhessischen Dorf in Höchst im Odenwald.
Ich bin einfach ein Höchster, ja. Ich glaube, die Höchster, die haben das gar nie so richtig realisiert, dass ich in der Sportwelt da bekannt bin. Und die behandeln mich eigentlich immer wie einen ganz normalen. Ist auch gut so.
Mit 4 Jahren zieht Boll seine ersten Topspin im Keller gegen seinen Vater. Mit 15 ist der Linkshänder der jüngste Bundesligaspieler. Mit seinem Verein Gönnern gewinnt er seine ersten Titel. Es folgen 4 Olympiamedaillen für Boll, 2 dritte Plätze bei Weltmeisterschaften und über 20 EM-Titel. Außerdem wird er mit Anfang 20 das erste Mal die Nummer 1 der Welt. Für Mutter Gudrun und Vater Wolfgang unvergesslich.
Hat vielleicht mal gedacht, dass wir klein waren. Na gut, vielleicht kommt er mal unter die erste 10 in Deutschland. Aber dass er in der Welt Nummer 1 wird, konnte ich mir nie vorstellen.
Das ist wie in so einem Film. Das ist verrückt irgendwie.
Verrückt nach Boll sind die Fans in China. Seine Spielweise macht ihn dort zu einem Superstar. So kann der bescheidene Hesse ohne Bodyguards in China kaum durch die Straßen laufen.
Ich habe chinesische Fans, die mir überall hin auf die Welt folgen, die schon Hunderttausende von Euro ausgegeben haben, alleine für die ganzen Flüge und Hotelkosten. Also es ist wirklich verrückt.
Aber auch die europäische Fanliebe ist groß. In Paris bei den Olympischen Spielen verliert er sein letztes Einzel im Nationaltrikot. Aber gefeiert wird er dennoch.
Ja, dann mit den Standing Ovations und Timo, Timo rufen. Da hat's einen zerrissen.
Sie fangen ihn auf. Nationalspieler Dmitri Ovtcharov und Bundestrainer Jörg Roßkopf. Sie blicken zurück auf eine außergewöhnliche Karriere von Boll.
Unser absoluter Superstar.
Es ist einfach ein Phänomen, sich über so eine unglaublich lange Zeit an der Spitze zu halten, ist einer der Hauptgründe, was ihn auch zu einer Legende macht.
Eine Legende, die nach ihrer Karriere der erste Botschafter für den Deutschen Tischtennisbund wird. Nun steht Bolls letztes Duell im Bundesliga-Finale für Düsseldorf an.
Da kommen eine Menge Leute, viele Freunde, Weggefährten. Und das Ganze macht es natürlich sehr emotional und bin mal selbst gespannt, wie ich damit klarkomme.
Timo Boll sagt Tschüss und hinterlässt Spuren, die weit über die Platte hinausreichen.
Soweit der Beitrag von Sarah-Lisa Angriss. Timo Boll also hört auf und das war der Inforadio Sport mit Guido Ringel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Es war ein lang anhaltendes Phänomen im europäischen Tourismus, die sogenannte Grand Tour. Wer es sich leisten konnte, reiste, meist als junger Mann, auf vorgegebenen Pfaden in den Süden, um Bildung zu vervollkommnen oder um zu Hause wenigstens etwas zur Konversation beitragen zu können. Der Höhepunkt dieser Form des Tourismus lag im 18. und 19. Jahrhundert. Und damit willkommen zu Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel. Grand Tour, das ist das diesjährige Motto der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, die wären bis zum 29. Juni. Einer der Reiseführer durch die verschiedenen Konzerte könnte dabei der britische Musikpublizist Charles Burney sein, der von 1726 bis 1814 lebte. Ich traf die Dramaturgin Anna Maria Pammer, um mit ihr über das Programm, über Charles Burney und über die Grand Tour zu sprechen.
Wenn man dieses kulturhistorische Phänomen auf einen Punkt bringen will, könnte man sagen, es ist eine sehr weite, lange Reise mit dem Ziel der Horizonterweiterung. Und man startet von einem Punkt und man kehrt zu diesem Punkt zurück, man kehrt verändert zurück. Das hat mir sehr gut daran gefallen.
Das ist ja das, was wir eigentlich bei jedem Konzert hoffen, dass wir am Ende anders, ein wenig anders herausgehen, als wir in das Konzert hineingekommen sind. Also ich sehe da gerade vor mir liegen das Tagebuch von Charles Burney, der einer der großen Reisenden war, einer der professionellen Reisenden. Wie spielt er denn eine Rolle in diesem Programm?
Burney ist unser Glücksfall in diesem Programm, denn Burney ist einer der ganz wenigen, der sich bei seiner Reise auf die Musik konzentriert hat. Er war ja kein Grand Tourist im eigentlichen Sinn. Er war auch nicht mehr so dieser junge Mann, der mit dem Tutor reist. Er war ein erwachsener Mann mit Familie, ein professioneller Musiker, ein Organist, ein Komponist und eben ein Musikhistoriker, und er hat diese klassische Route der Grand Tour zwar verfolgt, aber er hat nicht das gemacht, was andere vor ihm gemacht haben, sondern hat wirklich sich nur auf die Musik konzentriert. Alles, was er gehört hat, die Künstler, Komponisten, die er getroffen hat, die Instrumente, die er gesehen hat, die Musik, die er auf der Gasse gehört hat oder im Wirtshaus. Er hat all das beschrieben, seine Gespräche und so weiter. Und das hat er alles festgehalten. Er hat auch oft, das merkt man auch im Reisetagebuch, schon ein bisschen erzählt, sozusagen musikhistorisch erzählt. Aber es gibt auch immer wieder den Verweis, das breite ich später nochmal mehr aus, denn er hat nach den Reisetagebüchern eine vierbändige Musikgeschichte verfasst. Also er hat ja wirklich auch unter dem Blickwinkel des Musikforschers diese Reisen unternommen.
Ob professionell oder eben als Adliger, als Bürger, der quasi als Auszubildender reist, meistens nach Italien zunächst, bringt man ja immer von der Reise etwas mit, auch an Informationen, an Kenntnissen. Wie lässt sich denn im Musikbereich zeigen, dass dieses vermehrte Reisen, zum Beispiel nach Italien, dann Auswirkungen auf die Musikgeschichte in anderen Teilen Europas hat?
Naja, das ist sozusagen von Fall zu Fall unterschiedlich. Musiker waren auch traditionell viel auf Reisen. Also das Reisen von Künstlern und so weiter, das ist ein Aspekt, der auch zur Entwicklung der Grand Tour mitgeführt hat. Und dass Künstler eigens in Gebiete gereist sind, um etwas Bestimmtes zu erlernen, um einen bestimmten Stil von einem Meister zu erlernen oder so etwas, Das gab's natürlich grundsätzlich. Also insofern sind das so Aspekte und der Titel Grand Tour ist ein Überbegriff und wir fächern das auf. Wir haben ein Programm mit Liedern von Oswald von Wolkenstein, der natürlich unglaublich weit herumgekommen ist und in seinen Liedtexten tatsächlich auch Reiseerlebnisse erzählt. Also es kommen auch solche Dinge vor. Wir haben einen, außer Bernie, der sozusagen ein Musikforscher war, wir haben einen Abend zu einem der größten Forscher überhaupt, zu Alexander von Humboldt. Das sind natürlich dann so Aspekte, die so ein Gesamtprogramm ein bisschen auffächern und bunter machen. Wir haben aber eben auch explizit Programme, die Bernies Route folgen und man aus diesen verschiedenen Musikmetropolen dann verschiedene Musik hört und auch die Stile sich etwas verändern. Das kommt immer wieder vor in dem Gesamtprogramm des Festivals.
Wenn ich mich jetzt an ein Konzert näher erinnere, das ich im Programm gelesen habe, da geht es um die Trio-Sonate. Es ist ja interessant, dass eben auch Formen und Stile reisen, also weil sie plötzlich in Gesamteuropa populär werden.
Das ist ein Konzert mit dem Ensemble Diderot, mit Johannes Bramsola, die Trio-Sonate eben in diesen europäischen Musikmetropolen quasi verfolgen, entlang der klassischen Grand Tour-Route, kann man sagen. Also die ursprüngliche Grand Tour-Route beginnt immer in London, weil es ja eigentlich zunächst ein englisches Phänomen war. Es heißt ja eigentlich auch Grand Tour und es hieß überhaupt erst viel später so, als es ursprünglich schon begonnen hatte. Und dann geht das über Paris, dann über die Alpen nach Italien und dann nach Süditalien und so weiter. Und dieses Trio-Sonaten-Konzert, das wird auch dieser Route folgen.
Reisen nehmen Sie aber auch wirklich wörtlich, also nicht nur, weil es in Potsdam ja eine lange Tradition der Fahrradkonzerte gibt. Diesmal geht es noch ein bisschen weiter, also man kann mit dem Schiff nach Sacro fahren, kann man sich joggend am Morgen durch Parc Sanssouci bewegen und es gibt sozusagen den Versuch, die Alpen zu überqueren, zumindest künstlerisch und das in Beelitz-Heilstätten.
Das Fahrradkonzert hat in Potsdam eine lange Tradition, das wurde von Frau Dr. Palent erfunden quasi vor 15 oder mehr Jahren und diesmal wird auch gejoggt und gewandert, immer in Verbindung mit Musik natürlich. Und was vielleicht auch ein Aspekt daran ist, was man ja gerne vergisst, wie stark sich Reisebedingungen verändert haben. Also es ist kaum vorstellbar, welche Strecken Alexander von Humboldt da auf seiner Amerikareise zu Fuß gegangen ist. Ne? Und er ist auch ein Beispiel durch dieses sehr lange Leben, wie sich dann genau in seiner Lebensspanne das Reisen verändert hat durch Dampfmaschine und Eisenbahn und dann Schiff und wie sich auch eigentlich die Destinationen für die Grand Tour verändert haben. Nach Italien wurde plötzlich Ägypten populär. Solche Dinge fließen da ein und sollen ein bisschen Anregung geben.
Nun nutzen die Musikfestspiele ja eigentlich immer diesen wunderbaren Kulturraum in Potsdam. Und deshalb wäre meine letzte Frage, wo merken wir denn in Potsdam an den Gebäuden, an den Gärten, im Stadtraum Elemente, die zu tun haben mit dem großen Reisen, mit der Grand Tour?
Ja, Potsdam ist ganz reich an quasi Kulturimport, der Reisen geschuldet ist, beziehungsweise es gibt einen auch indirekten Weg, denn zum Beispiel Friedrich II. Selbst war nicht auf einer Grand Tour, aber er hat um sich eine Gruppe von seine Tafelgesellschaft, eine Tischgesellschaft, eine Gruppe von Männern versammelt, nicht zuletzt Algarotti, die ihm erzählt haben, berichtet haben, geliefert haben, vermittelt haben und so weiter. Und daher gibt es in Potsdam eine Fülle an italienischer Architektur, italienisch geprägter Architektur. Beim Marmorpalais herum haben wir sogar ägyptische Elemente. Also Potsdam ist eigentlich diesbezüglich besonders reich und besonders aufschlussreich.
Sagt Anna-Maria Pammer, die Dramaturgin der Musikfestspiele Potsdam-Sanssouci. Bis zum 29. Juni werden in der Potsdamer Schlösser- und Gartenlandschaft die unterschiedlichsten Konzert- und Führungsangebote gemacht. Noch gibt es Karten, wenn auch nicht für alles, so ist das halt bei begehrten Reisedestinationen. Und damit genug Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, danke fürs Zu- und Weiterhören.
sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Bitte Vorsicht auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreigrafenland. Zwischen Vöben und Leest steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind wegen Bauarbeiten bis morgen früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt. Prenzlauer Berg auf der Prenzlauer Allee ist bis morgen vor der Torstraße nur eine Spur Richtung Unter den Linden frei. Reinickendorf-Ollenhauer Straße bis Mitte Juli ist in Richtung Wittenau wegen Bauarbeiten zwischen Humboldt- und Pfahlerstraße nur eine Spur frei.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. Israel und der Iran haben sich in der Nacht erneut gegenseitig angegriffen. Dabei kamen nach neuesten Angaben von Rettungsdiensten in Israel mindestens 8 Menschen ums Leben, mehr als 200 wurden verletzt. Nahost-Korrespondentin Isabel Gotowatz.
Auch im Iran kamen die Menschen in der Nacht nicht zur Ruhe. In der Hauptstadt Teheran waren am Abend und in der Nacht mehrere Explosionen zu hören. Israels Ministerpräsident Netanyahu hatte zuvor angekündigt, jedes Ziel des Regimes im Iran anzugreifen. Nach israelischen Angaben wurde das Verteidigungsministerium in Teheran bombardiert. Zudem weitere Ziele, die mit dem Atomwaffenprojekt des iranischen Regimes in Verbindung stünden.
In Deutschland wird heute der erste bundesweite Veteranentag gefeiert. Die zentrale Veranstaltung findet in Berlin rund um das Reichstagsgebäude statt. Christoph Heinzle.
Mehr Sichtbarkeit für aktive und ehemalige Soldatinnen und Soldaten versprechen sich Bundestag und Bundeswehr vom Nationalen Veteranentag. Die Veteranen und ihre Verbände wünschen sich mehr Wertschätzung und Anerkennung. Veteraninnen oder Veteran der Bundeswehr ist, wer aktiv im Dienst steht oder aus dem Dienstverhältnis ehrenhaft ausgeschieden ist. Nach dieser Definition zählt Deutschland rund 10 Millionen Veteraninnen und Veteranen.
In den USA hat es die bisher größten Proteste gegen die Politik von Präsident Trump gegeben. Nach Angaben der Veranstalter gab es Demonstrationen in mehr als 2100 Städten, etwa in New York, Washington und Los Angeles. Die Rede ist von mehr als 5 Millionen Teilnehmern. Die Proteste standen unter dem Motto »No Kings, keine Könige«. Die Teilnehmer kritisieren das aus ihrer Sicht autoritäre Auftreten Trumps. Nach den tödlichen Schüssen im US-Bundesstaat Minnesota läuft die Großfahndung nach dem Täter. In seinem Auto wurde eine Liste mit den Namen von rund 70 weiteren Politikern und anderen Personen gefunden. Bei dem Angriff waren eine demokratische Politikerin und ihr Ehemann ums Leben gekommen. Ein weiterer Abgeordneter und dessen Ehefrau wurden niedergeschossen und verletzt. Die Deutsche Bahn schafft mit dem heutigen Tag die Familienreservierung ab. Eltern können jetzt nicht mehr zum Fixpreis beliebig viele Sitzplätze reservieren. Jedes Kind kostet jetzt extra. Für eine 4-köpfige Familie ist die Reservierung damit doppelt so teuer wie bisher. Die Änderung hatte in den vergangenen Tagen Empörung ausgelöst. Auch aus dem Bundesverkehrsministerium gab es Kritik. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach freundlichem Beginn mehr Wolken, ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen, maximal 27 bis 34 Grad. Zurzeit in Berlin-Marzahn 18 und in Potsdam 17 Grad. Morgen nach abziehendem Regen bewölkt, aber trocken bei 21 bis 24 Grad. Am Dienstag eine trockene Mischung aus Sonne und lockeren Wolken, 23 bis 26 Grad. Die Zeit 8.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Weltmacht China. Ikone des gewaltlosen Widerstands, geistiges Oberhaupt aller Tibeter, globaler Popstar. Das und noch viel mehr ist der Dalai Lama.
Whether believe in religion or not, that's individual business. But peace of mind is entire humanity need.
Ob man an eine Religion glaubt oder nicht, sei eine persönliche Entscheidung. Aber innerer Frieden, ein Bedürfnis der gesamten Menschheit. Das sagt hier der Dalai Lama. Er beeinflusst Menschen auf der ganzen Welt, verändert ihr Leben, wird geliebt, verehrt, aber auch abgelehnt. Am 6. Juli wird der Dalai Lama 90 Jahre alt und eine Frage beschäftigt die Welt schon jetzt. Wer folgt ihm nach? Er selbst schreibt in seinem neuen Buch, der nächste Dalai Lama werde in der freien Welt wiedergeboren. Heißt auch, nicht in Tibet, nicht in China. Die Chinesen protestieren. Wenn der Dalai Lama seine Wiedergeburt außerhalb Chinas verkünde, dann sei das unrechtmäßig, sagt hier der chinesische Wissenschaftler Li Decheng. Damit missachte er religiöse Rituale, historische Bräuche und Chinas Regeln des tibetischen Buddhismus. Das werde schlicht nicht anerkannt. China möchte also eine Reinkarnation unter chinesischer Kontrolle. Kritiker der chinesischen Tibet-Politik befürchten dagegen vor allem eins: einen Dalai Lama, der von China installiert wird.
Forget about China, Chinese government or any other government to interfere in this process.
Vergessen Sie China, die chinesische Regierung oder irgendeine andere Regierung. Keiner werde sich in diesen Prozess einmischen, sagt der Präsident der tibetischen Exilregierung, Penpa Tsering. Der Kampf um die Nachfolge des Dalai Lama läuft. Aber wie wird dieser Streit geführt und welche Szenarien sind denkbar? Das ist Thema dieser Weltmacht-China-Folge. Uns gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Axel Dorloff. Hört ihr ganz typische tibetische Klänge, Klänge aus der Region also, aus der der Dalai Lama ursprünglich kommt. Und auch wenn seine Nachfolge schon jetzt heiß diskutiert wird, noch lebt der Dalai Lama seit 1959 im Exil in Indien. Das kommunistische China hatte sich nämlich 1951 Tibet einverleibt. Der Konflikt zwischen den Tibetern und China um Eigenständigkeit und um Autonomie hat sich daraufhin weiter zugespitzt. Und der Dalai Lama ist dann 1959 über die Grenze ins indische Exil geflohen. Dort lebt er auch heute noch in Dharamsala, einem Ort in Nordindien. Und ich habe für Weltmacht China eine Journalistin getroffen, die kürzlich dort war und dem Dalai Lama begegnet ist, Angela Köckritz, Chefreporterin von China Table. Angela Köckritz hat mir ihre Begegnung mit ihm so geschildert.
Als ich diese lange Schlange vor mir gesehen habe, ich war ja ungefähr an 100. oder 150. Stelle, dachte ich mir, naja, dieser Mann kann jetzt nicht besonders viel Aufmerksamkeit für mich haben. Ne? Der wird erschöpft sein. Es kann jetzt keine große Begegnung sein. Und ich war absolut erstaunt davon, wie viel Präsenz ich dort erlebt habe bei ihm. Also es war eine wirkliche Begegnung. Es hat was sehr bewegend Intimes, also er sagt da nicht viel, er hört zu, aber er hört ganz aufmerksam zu, also ist wirklich da, er ist wirklich auch mit einem da. Und was ich auch ganz erstaunlich fand, ist, dass man dieses unglaubliche Mitgefühl spürt. Also das ist wirklich spürbar, ja, es ist wirklich erstaunlich. Das ist so ein ganz großes Gefühl. Und gleichzeitig hatte das was wahnsinnig Intimes. Er hat dann meine Hand genommen, er hat über meinen Kopf gestreichelt. Und wir haben uns ganz lange in die Augen geschaut. Er schaut einfach allen Leuten, man ist sehr nah und schaut ihm in die Augen. Und es ist ja eigentlich was ganz Intimes, wenn man jemanden so tief in die Augen schaut, den man überhaupt nicht kennt, dabei nicht spricht. Dadurch entsteht ja eine ganz starke Verbundenheit in gewisser Weise. Und ich fand es eine wirklich erstaunliche Begegnung und auch eine bewegende Begegnung, was ich überhaupt nicht vorher erwartet hatte. Obwohl dort so viele Leute waren, mit auch ganz unterschiedlichen, von ganz unterschiedlichen Orten kamen, natürlich auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse oder Wünsche an dieses Treffen hatten, war ich so erstaunt, wie viel er offensichtlich jedem Einzelnen von diesen Menschen gegeben hat. Und dann dachte ich mir auch, was für ein unglaubliches Leben. Ein Mensch, der noch als ganz kleiner Junge in dieses religiöse System reinkommt, was ja irgendwie auch traumatisierend gewesen sein muss, ne? Aus der Familie gerissen wird, dort mit viel älteren Mönchen aufwächst und von dem so viele Leute Tag und Tag sich etwas erhoffen oder erwünschen, wie sich das anfühlen muss für diesen Menschen.
Ja, Angela hat es gerade erwähnt, ein neuer Dalai Lama wird in der Regel als kleiner Junge auserwählt. Der jetzige Dalai Lama hieß als Kind Lama Döndrup. Er wurde als Kleinkind aus seiner Familie herausgerissen und stand fortan unter ständiger Beobachtung älterer Mönche, die ihn dann ausgebildet haben. Als der Dalai Lama damals als kleiner Junge von den Mönchen entdeckt wurde, hat er mit seiner Familie in der nordosttibetischen Region Amdo gelebt. Und dort in die Nähe gucken wir jetzt. Und zwar mit unserem ARD-Korrespondenten in Beijing, Benjamin Eisel. Hallo Benjamin.
Hallo Axel.
Benjamin, du warst jetzt gerade in den tibetischen Gebieten unterwegs. Wo warst du da genau und warum bist du da hingefahren?
Ja, zunächst einmal muss man vielleicht erklären, dass wir ausländischen Journalisten gar nicht nach Tibet selbst dürfen, also in den heutigen chinesischen Landesteil Tibet, auf Chinesisch Xizang genannt. Und selbst Touristen, ausländische, dürfen da auch nur in Reisegruppen hin, sind also ständig begleitet. Klar, es gibt manchmal staatlich organisierte Reisen, da dürfen dann auch Journalisten hin, aber man kommt da nur sehr schwer ran. Selbst wenn man auf so eine Reise kommt, man bekommt natürlich auch nur das zu sehen, was die Staatsführung möchte. Und ja, da gibt's offenbar viele Dinge, von denen sie nicht möchte, dass man sie sieht. Es gibt Berichte über Unterdrückung der Tibeter, ihrer Kultur, ihrer Sprache, ihrer Religion. Es gibt Berichte darüber, dass Kinder von ihren Eltern weggenommen werden, in Internate gesteckt werden, weit weg. Und Berichte darüber, dass sie zum Teil die Sprache ihrer Vorfahren verlernen und sich entfremden von Familie und Kultur und Religion. Und manche sprechen gar von einem kulturellen Genozid, den Chinas Führung da praktiziert in Tibet. Aber das ist der Landesteil Tibet, in den ich nicht reinkomme, aber in das tibetische Hochland, und das ist ja viel größer. Also diese historischen tibetischen Gebiete, die erstrecken sich eben über diesen Landesteil hinaus und unter anderem in den Landesteil Qinghai. Und da können wir hinreisen, wir ausländischen Journalisten. Das habe ich auch gemacht. Allerdings, da steht man eben häufig unter Beobachtung der Polizei.
Was hast du denn da erlebt?
Das, was wir da hören, das sind Gebete von Mönchen, die sich dort versammelt haben und gemeinsam gebetet haben. Das war eine Sache, die ich dort erlebt habe. Dann gab es mehrere große, ja, sozusagen Öfen, wo die Gläubigen reisig verbrannt haben und andere Opfergaben. Und dieser Geruch von diesen verbrannten Opfergaben, von diesem Reisig, der lag über dem ganzen Kloster. Und was ich auch gesehen habe, die Gläubigen sind um einen Tempel herumgelaufen, im Uhrzeigersinn. Das ist ein tibetisch-buddhistisches Ritual. Und dann eben das Drehen an diesen Gebetstrommeln, die dort überall aufgebaut sind. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, diese Religiosität, auch als Mensch, der selber nicht religiös ist. Aber trotzdem fand ich das sehr beeindruckend, diese Spiritualität der örtlichen Gläubigen. In so einem Maß habe ich das tatsächlich vorher noch nie erlebt.
Der Dalai Lama ist ja das spirituelle, das geistige Oberhaupt der Tibeter. Hat China es geschafft, den 14. Dalai Lama zu verdrängen?
Also zumindest vordergründig. Bilder von ihm darf man keine aufhängen. Und er wird ja schon als Staatsfeind auch betrachtet von Chinas Führung. Und über ihn zu sprechen, das kann auch zum Problem werden. Deswegen wollte ich da auch nicht groß nachfragen, um die Gläubigen dort auch nicht in Bedrängnis zu bringen. Denn mit einem ausländischen Journalisten über ein so sensibles Thema zu sprechen wie den Dalai Lama, das kann tatsächlich zum Problem werden. Ich habe mich dann noch am Tag drauf in einem anderen Kloster umgesehen. Da ist mir zuerst mal aufgefallen, da waren sehr viele Touristen und ganz besonders auffällig fand ich sehr viele junge Frauen, vermutlich aus den Metropolen, die meisten vermutlich auch Han-Chinesinnen, das ist die Mehrheitsethnie in China, also keine Tibeterinnen, die sich in tibetischen Gewändern und tibetischen Kleidern gezeigt haben. Die sind damit rumgelaufen und viele haben sich dann auch fotografieren lassen, haben noch einen Fotoshoot dazu gebucht. Das fand ich schon sehr bemerkenswert, also tibetische Kultur quasi so als Lifestyle-Erlebnis für Social Media sozusagen.
Und damit auch weg vom Spirituellen, vom Religiösen, vom Politischen. Das dürfte ja ganz im Interesse der Staatsführung sein. Du hast uns dort auch eine Sprachnachricht aufgenommen, Benjamin, und da hören wir jetzt mal rein.
Ich bin jetzt hier im Kumbum-Kloster auf Chinesisch Ta'erse. Das ist etwa eine halbe Autostunde außerhalb von Xining, der Hauptstadt des Landesteils Qinghai, also es ist relativ leicht zu erreichen, wenn man da in der Stadt ist. Und das merkt man hier auch, vielleicht hört man es auch im Hintergrund, hier sind relativ viele Touristen. Also hier werden tatsächlich große Gruppen durchgeschleust. Das ist ganz anders als in einem anderen Kloster. Und man sieht hier schon auch diese
Ritualität im Alltag, also Tibeter und Tibeterinnen beten, verbrennen Opfergaben. Aber gleichzeitig gibt es hier eben diesen Massentourismus. Das ist schon sehr auffällig. Und ich bin vorhin neben einer Gruppe hergelaufen, neben einer geführten Gruppe. Der Fremdenführer war offenbar Tibeter und hat Chinesisch gesprochen und hat der Gruppe erklärt, Einzelheiten. Und dann hat der Mann gefragt, was ist denn eigentlich mit dem Dalai Lama? Und dann hat der Fremdenführer geantwortet, ja, schwieriges Thema, kann man nicht so gut drüber sprechen und so, der lebt ja auch im Exil in Indien. Und da war der Mann ganz überrascht und hat gesagt, oh, wirklich in Indien? Das wusste ich ja gar nicht. Und das fand ich ganz interessant, weil es eben doch auch wieder zeigt, wie sehr die chinesische Führung schafft, dieses Thema quasi totzuschweigen, wenn ganz normale Chinesinnen und Chinesen das gar nicht wissen, darüber gar nichts mitbekommen.
Ja, dieser chinesische Tourist, den Benjamin getroffen hat, weiß also nicht mal genau, wo der Dalai Lama lebt. Das zeigt auch, was für ein großes Tabu dieses Thema in China ist. Und mit seinem fortgeschrittenen Alter verschärft sich auch der Streit um seine Nachfolge. Wenn nämlich ein Dalai Lama stirbt, wird nicht einfach ein Nachfolger gewählt, sondern im tibetischen Buddhismus gibt es eine uralte Tradition, die Idee der Reinkarnation, die Geschichte des wiedergeborenen Erleuchteten. Und darum geht es jetzt. Der Kampf um die Wiedergeburt des Dalai Lama hat nämlich längst begonnen. Für diesen spannenden Aspekt hole ich mir jetzt nochmal unseren Cori Benjamin dazu und Ruth Kirchner. Sie hat rund 10 Jahre als Korrespondentin in China gelebt und ist jetzt im ARD-Hauptstadtstudio und Teil unseres Weltmacht-China-Teams. Hallo.
Ja, hallo und danke, dass ich mal wieder dabei sein darf.
Sehr gerne, wir freuen uns, Ruth. Ruth, der Dalai Lama hat in seinem aktuellen Buch Eine Stimme für die Entrechteten einen Hinweis auf seine Nachfolge gegeben. Dort schreibt er, der neue Dalai Lama werde in der freien Welt wiedergeboren. Was, Ruth, bedeutet das genau? Was steckt dahinter?
Ja, der Dalai Lama gibt ja schon seit ein paar Jahren immer mal wieder Hinweise und macht Andeutungen, wie er sich so seine Wiedergeburt vorstellt. Mal hat er gesagt, er könne sich vorstellen, als Frau wiedergeboren zu werden oder in einem Computer oder auch gar nicht. Er könnte auch einfach jemanden zum Nachfolger ernennen. Also er lässt das im Unklaren. Dieser Satz jetzt in seinem neuen Buch, der neue Dalai Lama wird in der freien Welt geboren, das ist bisher der deutlichste Hinweis. Das heißt, der nächste Dalai Lama wird nicht aus China kommen, nicht aus Tibet. Und damit soll ausgeschlossen werden, dass die Kommunistische Partei Einfluss nimmt.
Das passt der KP, der Kommunistischen Partei Chinas, vermutlich gar nicht, Benjamin.
Ja, genau, das passt der KP überhaupt gar nicht. Die war stinkesauer, als das bekannt wurde, was in dem Buch steht. Und dementsprechend hat sich auch die Staatsführung geäußert im März dieses Jahres. Der 14. Dalai Lama sei ein politischer Exilant, der unter dem Deckmantel der Religion separatistische Aktivitäten gegen China betreibe. Das sagt Mao Ning, die Sprecherin des Außenministeriums in Beijing. Der Dalai Lama habe kein Recht, das tibetische Volk zu vertreten. Und um das Erbe des tibetischen Buddhismus zu schützen, so die Sprecherin, müssten chinesische Gesetze, religiöse Rituale und historische Konventionen eingehalten werden. Die Abstammungslinie des Dalai Lama, die sei im chinesischen Landesteil Tibet geformt worden und deswegen werde sein Nachfolger auch in China bestimmt, so die Sprecherin.
Das sehen die Tibeter aber ja durchaus anders. Ruth, du hast zu diesem Thema viel recherchiert und unter anderem den tibetischen Regierungschef im Exil getroffen. Das musst du uns erklären. Warum gibt es den überhaupt und was sagt der zur Wiedergeburt des Dalai Lama?
Ja, das muss man nochmal so ein bisschen einordnen. Der Dalai Lama ist ja das spirituelle Oberhaupt der Tibeter, die religiöse Führungsfigur. Er hatte früher auch politische Ämter inne, die hat er aber vor 14 Jahren abgegeben, unter anderem aus Altersgründen. Und daneben gibt es eben seitdem eine politische Vertretung der etwa 150.000 Exil-Tibeter, eine gewählte Exilregierung. Ihr Sitz ist auch in Dharamsala in Nordindien, dort wo auch der Dalai Lama lebt. Und der Präsident dieser Exilregierung, der heißt Pemba Tsering. Er reist sehr viel durch die Welt. Er ist etwa 6 Monate im Jahr unterwegs, um für Unterstützung für Tibet zu werben. Und in dieser Funktion habe ich ihn getroffen, hier in Berlin. Natürlich haben wir auch über die Nachfolge des Dalai Lama gesprochen. Pemba Tsering hat mir erzählt, er findet es völlig richtig, wie sich der Dalai Lama bislang geäußert hat zur Frage der Nachfolge. Das ist sehr weise, sagt er.
What His Holiness has decided so far is very wise, because His Holiness has not specified exactly how.
Penpa Tsering sagt hier, die chinesische Führung könne nicht gut mit Unklarheiten, mit Ungewissheiten umgehen. Daher sei es eben gut, die Dinge offen zu lassen. Also das ist, finde ich, schon mal ein deutlicher Seitenhieb auf die Regierung in Beijing. Penpa Tsering sagt auch, die Entscheidung über die Nachfolge sei eine rein religiöse Angelegenheit. Die Exilregierung ist vorbereitet, wird unterstützen und die chinesische Regierung, die soll sich raushalten. Und Penpa Tsering sagt, wer nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt, kann auch nicht verantwortlich sein für die Suche nach oder die Anerkennung einer Wiedergeburt. Und überhaupt, so hat es auch der Dalai Lama mal gesagt, sollte die chinesische Regierung ihre Haltung ändern, doch noch religiös werden, dann sollten sie doch erstmal nach einer Wiedergeburt von Staatsgründer Mao Zedong suchen.
Ja, klare Position also. Aber wie schätzt du den Einfluss dieser tibetischen Exilregierung ein? Du hast ja gesagt, auf politischer Ebene hat der Dalai Lama bereits 2011 seine Macht abgegeben. Wie hat das die Rolle und vielleicht auch den Einfluss der Exilregierung verändert?
Der Dalai Lama war viele Jahre ja so etwas wie ein Popstar. Also der wurde global gefeiert für sein gütiges Lächeln, für seine weisen Sprüche, für seine Politik des gewaltfreien Widerstands. Er wird bis heute verehrt und auch sehr bewundert. Und er hat ja auch 1989 den Friedensnobelpreis bekommen für seinen Einsatz und wurde auch immer wieder von Staats- und Regierungschefs empfangen, etwa von Kanzlerin Angela Merkel 2007. Ja, und tatsächlich waren die Chinesen auch ziemlich verschnupft. Es gab damals 2007 wahnsinnig viel Kritik an Angela Merkel von der chinesischen Regierung, aber ehrlich gesagt auch in Deutschland, weil einige der Auffassung waren, man habe die chinesische Regierung unnötig verärgert. Und das ist ja auch der Grund, warum Penpa Tsering, also der Chef der Exilregierung, heutzutage selten von Regierungschefs empfangen wird. Und wenn, dann nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und er ist ja auch gar nicht so berühmt wie der Dalai Lama. Wenn Penpa Tsering heute durch die Welt reist, dann wird er fast nirgendwo erkannt. Er reist, wie er selbst sagt, als einfacher Tibeter. Und er hat mir zum Beispiel auch nicht verraten, mit wem er sich aus der Bundesregierung getroffen hat, als er in Berlin war. Da ist er zum Stillschweigen verdonnert, denn deutsche Politiker fürchten, dass solche Kontakte zu diplomatischen Verstimmungen mit der chinesischen Führung führen könnten. Also man kann sagen, der Aufstieg Chinas zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und auch ja zu einem sehr, sehr wichtigen Handelspartner Deutschlands hat dazu geführt, dass es für die Tibeter heute viel, viel schwieriger geworden ist, überhaupt noch für ihre Angelegenheiten Gehör zu finden.
Benjamin Ruth hat uns jetzt erklärt, welche neueren Andeutungen es vom Dalai Lama selbst gibt und welche Position die tibetische Exilregierung hat. Chinas Staats- und Parteiführung blickt auf das Thema Wiedergeburt allerdings komplett anders.
Wir haben ja vorhin schon mal kurz die Sprecherin des Außenministeriums, Mao Ning, gehört. Ja, die blicken da komplett anders drauf. Und Chinas Führung will natürlich auf gar keinen Fall einen Dalai Lama, der außerhalb ihrer Kontrolle ist. Und deswegen will sie auch verhindern, dass die Nachfolge außerhalb Chinas entschieden wird. Sie kann aber natürlich das nicht verhindern, wenn jetzt ein Dalai Lama außerhalb Chinas ausgewählt ernannt wird. Und deswegen versucht sie sich, Argumente zurechtzulegen, Argumente zu finden, die quasi ja den von ihr selbst, also von der chinesischen Staatsführung ausgewählten Dalai Lama zum rechtmäßigen Dalai Lama macht. Ich war auf einer Pressekonferenz, einer Präsentation von Li Dechang, den wir hier hören. Er ist der stellvertretende Direktor des chinesischen Tibetologie-Forschungszentrums in Beijing, also ein staatliches Institut, das zu Tibet forscht und das ganz klar die Position der kommunistischen Partei, der Staats- und Parteiführung vertritt. Und ja, er hat erstmal in einer Ansprache sehr lang und breit erklärt, warum genau und unter welchen Umständen der neue Dalai Lama gewählt werden muss. Ganz klar vertritt er die Position, der muss in Tibet ausgewählt werden, also in China. Das sei buddhistische, tibetische und chinesische Tradition und Kultur.
China hat also ein ganz klares Interesse, wie du das beschreibst. Die Volksrepublik möchte die Kontrolle über den nächsten Dalai Lama haben, möchte seine Autorität nutzen, um die eigene politische Position zu stärken. Und das geht nur, wenn die Chinesen die Nachfolge selbst regeln. Ruth, wie das funktioniert, hat China bereits beim Panchen Lama gezeigt.
Genau, das war 1995, also vor 30 Jahren. Da ging es darum, die Wiedergeburt des zweithöchsten spirituellen Meisters der tibetischen Buddhisten zu bestimmen. Diese Person trägt den Titel Panchen Lama. In Tibet haben damals Mönche einen 6-jährigen Jungen als Wiedergeburt des Panchen Lama identifiziert. Und was dann folgte, das klingt, wie ich finde, so ein bisschen wie aus einem Krimi, nämlich etwa 3 Tage nachdem der Dalai Lama den Jungen als Wiedergeburt anerkannt hatte, ließ die chinesische Regierung das Kind entführen, zusammen mit seiner gesamten Familie. Und die kommunistische Partei hat dann einen eigenen Panchen Lama installiert. Die Eltern dieses neuen Panchen Lama waren treue Parteimitglieder und der Junge ist dann in Beijing aufgewachsen, ist heute eng an die Parteiführung angebunden und wird zwar von der KP als Panchen Lama präsentiert, aber von den meisten Tibetern nicht anerkannt.
Das ist eine krasse Geschichte. Was weiß man denn heute über den verschwundenen Jungen?
Ehrlich gesagt wissen wir über ihn gar nichts. Das einzige Foto, das es von ihm gibt, zeigt einen kleinen Jungen, vermutlich 1995. Er war, wenn man so will, damals der jüngste politische Gefangene der Welt. Diesen April ist er 36 Jahre alt geworden. Wie er aussieht, wissen wir nicht. Ob er noch lebt, wo er lebt, wo seine Familie ist, auch das wissen wir nicht. Nichtregierungsorganisationen fordern daher seit langem ein Lebenszeichen. Und die chinesische Führung sagt, er sei in Tibet. Ihm gehe es gut. Auch dazu hat sich Li Zhechang geäußert von diesem staatlichen Forschungszentrum zu Tibet in Beijing. Li Zhechang sagt, soweit er das weiß, habe der Junge, den der Dalai Lama damals bestimmt habe, ein gutes Leben und wolle nicht gestört werden. Solche Äußerungen gibt es von der chinesischen Regierungsseite alle paar Jahre und interessanterweise immer ziemlich wortgleich.
China hat die Nachfolge des Panchen Lama also selbst bestimmt. Glaubst du, Ruth, dass die Tibeter und der Dalai Lama aus diesem Fall gelernt haben?
Ja, auf jeden Fall haben die Tibeter daraus gelernt. Deshalb sagt ja jetzt der Dalai Lama, sein Nachfolger werde in der freien Welt geboren. Das ist ja schon mal ein klarer Hinweis, dass sich so eine Geschichte wie damals mit dem Panchen Lama nicht wiederholen soll.
Eine letzte Frage an dich, Ruth. Der Kampf um die Wiedergeburt des Dalai Lama, der läuft also bereits. Wir haben die unterschiedlichen Positionen erläutert. Welches Szenario hältst du für wahrscheinlich? Was wird geschehen, wenn der 14. Dalai Lama eines Tages stirbt?
Also ich denke, dass es letztendlich 2 Dalai Lamas geben wird. Einen, der von den Tibetern selbst bestimmt wird und einen, der von der chinesischen Führung bestimmt wird. Und damit wird dann letztendlich der Konflikt einfach weitergeführt. Das hat aber, denke ich, nicht nur für China und für Tibet Bedeutung, sondern auch weit darüber hinaus. Es gibt ja auf der ganzen Welt Anhänger des tibetischen Buddhismus. Und wenn China das tatsächlich macht, einen eigenen Dalai Lama zu bestimmen, dann wird das sehr, sehr viel internationale Kritik geben, auch von vielen westlichen Regierungen. Und das wiederum würde dazu beitragen, dass sich, ich sag mal, die globalen Spannungen mit China noch weiter verschärfen werden.
Danke dir, Ruth Kirchner aus Berlin. Und damit mit einer letzten Frage zu Benjamin nach Beijing. Tibet wird schon seit Jahrzehnten sinisiert, die tibetische Kultur also unterdrückt. China möchte, dass Tibet immer chinesischer wird. Viele tibetische Kinder besuchen Internate, auf denen sie vor allem Chinesisch lernen müssen. Inwieweit, Benjamin, steht mit der Nachfolge des Dalai Lama auch das Schicksal der Tibeter auf dem Spiel?
Ja, Chinas Führung möchte mit der Sinisierung Tibets die Kontrolle über das Gebiet festigen und das Kalkül ist, je weniger die Menschen dort über ihre Kultur, über ihre Sprache und auch über die Religion wissen, desto einfacher ist das. Und ich glaube, am Ende ist der kommunistischen Partei der Dalai Lama relativ egal. Die interessiert sich am Ende nur dafür, weil sie eben Stabilität in Tibet möchte. Sie will Unruhen verhindern, sie will Proteste verhindern. Und am einfachsten geht das, wenn man den Dalai Lama selbst bestimmen kann. Ob das am Ende aufgeht, ob das am Ende gelingt, ob die Menschen in Tibet das auch so hinnehmen werden, das ist die große Frage.
Vielen Dank, Benjamin Eisel in Beijing. Das war Welt macht China. Die komplette Version dieser Folge gibt es in der ARD-Audiothek. Mitgearbeitet haben diesmal Ruth Kirchner, Benjamin Eisel, Fanny Michaelis, Astrid Freieisen und ich, Axel Dorloff. Technik und Ton, Henrik Fano und David Schöpe. Tschüss und bis bald.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Vöben und Leest steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Stadtverkehr Berlin Gesundbrunnen Badstraße zwischen Exerzier und Punkstraße Sperrung nach einem Unfall. Die A100 und A113 sind wegen Bauarbeiten bis morgen früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt. Prenzlauer Berg auf der Prenzlauer Allee ist bis morgen vor der Torstraße nur eine Spur Richtung Unter den Linden frei. Reinickendorf-Ollenhauer Straße bis Mitte Juli ist in Richtung Wittenau wegen Bauarbeiten zwischen Humboldt- und Pfahler Straße nur eine Spur frei. Tiergarten auf dem Lützow-Ufer ist zwischen Lützow-Platz und Gentiner Straße an einer Baustelle bis Mitte August nur eine Spur frei. Bei der S-Bahn Berlin kommt es auf den Linien S1 und S7 zu Verspätungen und Zugausfällen wegen Bauarbeiten in Wannsee.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9 Uhr mit Jonas Ziegler. Israel und der Iran haben sich in der Nacht erneut gegenseitig angegriffen. Dabei kamen nach neuesten Angaben von Rettungsdiensten in Israel mindestens 10 Menschen ums Leben. Mehr als 200 wurden verletzt. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Die Zahl der Todesopfer könnte noch steigen, weil noch immer Menschen unter den Trümmern getroffener Gebäude vermisst werden. Es waren 2 iranische Angriffswellen, die in der Nacht über Israel gingen. Zunächst um kurz vor Mitternacht eine Angriffswelle mit ballistischen Raketen. Danach gegen 2 Uhr morgens wurde Israel mit Raketen und Drohnen angegriffen. Israel hatte seinerseits die Nacht hindurch den Iran angegriffen, darunter erneut Atomeinrichtungen, ebenso Ölanlagen.
Die für heute geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA sind abgesagt worden. Das hat der Vermittlerstaat Oman mitgeteilt. In der Hauptstadt Maskat sollte die 6. Verhandlungsrunde stattfinden. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. In Deutschland wird heute der erste bundesweite Veteranentag gefeiert. Dabei werden aktive und frühere Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr für ihren Dienst geehrt. Die zentrale Veranstaltung findet in Berlin rund um das Reichstagsgebäude statt. Der Bundestag hatte den Nationalen Veteranentag vor gut einem Jahr beschlossen. Als Datum wurde der 15. Juni festgelegt. Künftig soll er jährlich am Wochenende vor oder nach diesem Datum gefeiert werden. In Washington hat zum 250. Jahrestag der US-Armee eine große Militärparade stattgefunden. Zeitgleich gingen in zahlreichen Städten der USA zehntausende Menschen gegen die Politik von US-Präsident Trump auf die Straße. Aus Washington Wolfgang Landmesser.
Trump muss gehen, jetzt, stand auf Transparenten einer Demonstration in Washington. Die Proteste richteten sich auch gegen das Vorgehen Trumps in Los Angeles. Die amerikanische Regierung hatte vergangene Woche die Nationalgarde und Soldaten der Elitetruppe Marines in die Stadt geschickt, um Proteste gegen das Vorgehen der Immigrationskontrollbehörde ICE niederzuschlagen. Gegen den Willen der Bürgermeisterin von Los Angeles und des kalifornischen Gouverneurs.
Die Füchse Berlin treffen im Finale der Handball Champions League auf den SC Magdeburg. Die Magdeburger haben sich am Abend mit 31:30 gegen Titelverteidiger Barcelona durchgesetzt.